Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie heute Abend wieder bei uns mit dabei sind. Unsere heutige Sendung fragt dem Gewissen Vorschriften machen, Gewissensfreiheit und Lehramt der Kirche. In den vergangenen Jahren wird ein kurzer Satz ziemlich inflationär gebraucht, nämlich die prägnante Selbstauskunft: Ich stehe dazu. Ob in den Daily Talkshows am Nachmittag, auf dem Schulhof, am Stammtisch, wenn man dann genauer nachfragt, dann läuft es am Ende auf die Erklärung hinaus: Das ist meine freie Entscheidung, die habe ich vor meinem Gewissen, und zwar nur vor meinem Gewissen, zu verantworten. Da kann mir keiner reinreden. Das macht auch vor dem kirchlichen Leben nicht Halt. Und angesichts enormer Probleme taucht immer wieder die Frage auf: Ja, wenn doch mein Gewissen frei ist, dann kann es doch eigentlich nicht sein, dass die Kirche, genauer das Lehramt der Kirche, da noch mitreden will. Entweder trifft mein Gewissen freie Entscheidungen oder die Kirche schreibt mir was vor. Also kann man dem Gewissen Vorschriften machen? Diese Frage erörtert heute Abend mit uns Pater Professor Dr. Joachim Pieczar. Grüß Gott und guten Abend.
Ja, grüß Gott Ihnen und auch allen Hörern und Hörerinnen.
Professor Pieczar, Sie sind lange Jahre Professor für Moraltheologie gewesen. Mittlerweile sind Sie emeritiert, Sie halten aber immer noch Vorlesungen. Sie haben ein Standardwerk, kann man sagen, geschrieben, ein dreibändiges, großes, umfangreiches moraltheologisches Werk, Der Mensch, das moralische Lebewesen, und auch ein ebenfalls sehr bemerkenswertes Buch über die Ehe als Sakrament, Familie als Hauskirche. In beiden Werken, natürlich im Erst, finden sich sehr umfangreiche Ausführungen zu unserem heutigen Thema. Gleich der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer: Wenn Sie sich für diese Publikationen von Professor Pieczar näher interessieren, dann können Sie sich natürlich gern die genauen Angaben bei unserem Hörerservice erfragen und natürlich auch im Internet auf unserer Homepage einsehen. Professor Pieczar, zu Beginn die Frage, wenn wir fragen Gewissensfreiheit und Lehramt der Kirche, ja, ist denn das Gewissen überhaupt frei?
Ja, ich will jetzt mal so antworten, katholisch verstanden. Denn was Sie geschildert haben, das ist sehr oft anzutreffen, wo Gewissen mit Willkür verwechselt wird, würde ich mal so sagen. Und dann natürlich besteht ein Konflikt zwischen dem Lehramt, dem ich als Christ, als Katholik gehorchen soll. Aber zunächst recht verstanden ist mein Gewissen die Stimme Gottes in mir. Das werde ich noch verdeutlichen. Ich sage jetzt nur mal so kurz: Die Stimme Gottes in mir, der ich zu gehorchen habe, um in der Wahrheit zu bleiben. Also so gesehen hat Gewissensfreiheit nichts mit Willkür zu tun. Auf der anderen Seite, das Lehramt hat auch der Stimme Gottes zu gehorchen. Das Lehramt, das Kirchliche, kann nicht willkürlich irgendwas bestimmen. Also, wenn ich beide Male das Gewissen und die Aufgabe des kirchlichen Lehramtes richtig verstehe, dann begegnen sich beide im Gehorsam gegenüber Gott und ergänzen sich. Zunächst mal zum Gewissen. Eltern, die ihr Kind richtig erziehen wollen, beginnen bereits in ersten Monaten oder zumindest in den ersten 3 Jahren, dem Kind Grenzen zu setzen. Dem Kind beizubringen: Du musst Rücksicht nehmen auf andere. Du musst mit Geschwistern teilen können. Du darfst nicht alles, was du willst. Das heißt, das Kind wird zu Gemeinschaftsfähigkeit erzogen. Es wird sozialisiert. Wenn die Eltern das unterlassen, vor allem in den ersten 3 Jahren und in der Pubertät nochmals, dann ist dies kaum nachzuholen. Dann wachsen die Kinder asozial auf und ist sie später deshalb kaum nachzuholen, weil die ersten 3 Jahre und nochmal die Pubertätsjahre sogenannte Prägejahre sind. Da ist der Charakter eines Kindes und dann eines Pubertierenden noch trägefähig, was später nicht mehr der Fall ist. Also die Erziehung in diesen jungen Jahren, wenn sie stattfindet oder wenn sie vernachlässigt wird, das Kind wird so oder so geprägt. Einmal auf rechte Weise, das andere Mal durch Willkür und wird dann sein Leben lang meinen, Freiheit heißt, tun und lassen dürfen, was man will. Und gute Eltern werden vor allem eins beibringen wollen. Die Rechte, die du dir herausnimmst, kleiner Mann oder kleine Frau, die stehen auch dem anderen zu. Die darfst du nicht mit Füßen treten. Und vor allem, du musst gemeinschaftsfähig sein, das heißt Rücksicht nehmen können auf andere. Eine sehr wichtige Aufgabe. Und wenn das die Eltern tun, dann wird das Kind auch langsam begreifen, Freiheit, ja, aber die ihre Grenzen kennt. Wahre Freiheit und Gehorsam sind kein Widerspruch. Im Gegenteil, wahre Freiheit erreiche ich dann, wir kommen auch darauf noch zurück, wenn ich gehorchen lehre. Also, das ist die eine Sache. Dann das kirchliche Lehramt. Das sind die Nachfolger der Apostel, also die Bischöfe, mit dem Nachfolger des Petrus, mit dem Papst an der Spitze. Und dieses kirchliche Lehramt kann auch nicht irgendwas lehren, sondern die Aufgabe, wir sagen auch die Kompetenz, die verbindliche Lehre, betrifft Glaube und Moral. Die offenbarten Wahrheiten, die ich in der Heiligen Schrift, die wir haben, und in der Tradition bestätigt. Und Moral, das sind auch die 10 Gebote, die offenbart sind, und die Gebote, das Gebot der Liebe, das Jesus vor allem in seinem Evangelium betont. Diese Moral, hier ist das Lehramt kompetent, und zwar, auch das ist sehr wichtig, es steht nicht über den Geboten, über den Glaubenslernen, als könnte es hier willkürlich sagen, naja, das vergessen wir, das ist nicht so wichtig, das lassen wir weg oder das fügen wir hinzu. Absolut. Das Lehramt, so sagt das Konzil auch, das Zweite Vatikanische, 1962 bis 65, steht im Dienst der Wahrheit, nicht über der Wahrheit der Offenbarten. Es kann also, ich wiederhole, nicht willkürlich etwas weglassen, hinzufügen. Es ist selber ein gehorchendes Lehramt. Also, was der Papst uns verpflichtend nahelegt, das verpflichtet ihn auch. Und der Bischof ebenso. Und nochmals, nur im Bereich Glaube und Moral. Zum Beispiel, die Kirche fordert heute zu Recht, vor allem der Erzbischof in München, Marx, den gerechten Lohn für den Arbeiter. Diese Forderung entspricht den 10 Geboten, das 7. nicht stehlen. Der Arbeiter darf nicht betrogen werden. Aber was jetzt konkret gerechter Lohn heißt in unserer wirtschaftlichen Situation, da ist das Lehramt nicht mehr kompetent. Da sind die Fachleute gefragt. Das heißt, ein Bischof kann sich hier dazu auch äußern. Aber dann nicht mehr verbindlich, ich habe dann nicht mehr zu gehorchen, sondern als Wissenschaftler. Und da gelten für mich seine Ausführungen so viel wie die Argumente, die mich überzeugen oder auch nicht. Das ist also sehr wichtig, auch das Lehramt so zu sehen, als Hörendes zunächst, bevor es ein Lehrendes sein kann. Ein Dienstamt und kein Herrschaftsamt. Dann wird die Sache schon klarer. Gemeinsamer Gehorsam gegenüber Gott. Das Lehramt, wie auch ich in meinem Gewissen. Und wenn wir das klargestellt haben, dann sehen wir schon, es kann, wenn mein Gewissen recht ist, die Stimme, denn ich werde noch sagen, die kann verfälscht werden durch falsche Erziehung, falsche Gewohnheiten. Wenn das rechte Gewissen zur Geltung kommt und das Lehramt recht verstanden, dann kann es eigentlich kein Konflikt geben. Denn derselbe Gott, der mir die Stimme des Gewisses eingegeben hat, wie Paulus sagt, auch das werden wir noch erwähnen, mir ins Herz geschrieben hat, derselbe Gott hat auch die Apostel bestellt in Jesus Christus, das heißt das Lehramt der Kirche. Und Gott kann sich nicht widersprechen. Aber nochmals, der eine wie der andere muss ein Hinhörender sein auf die befreiende Wahrheit Gottes. Das ist also eine wichtige Voraussetzung. Es geht um denselben Gott, es geht um dieselbe Wahrheit. Das Gewissen nämlich, ich habe schon angedeutet, ist die Stimme Gottes in mir, oder wie Paulus sagte, Gott selbst hat sein Gesetz, er meint die 10 Gebote, ins Herz, und zwar aller Menschen, hineingeschrieben. Aller Menschen. Und dann hat er noch die 10 Gebote schriftlich offenbart, dem Mose. Aber alle Menschen haben das Gewissen, die Stimme Gottes in ihrem Herzen. Der Apostel Paulus hat dies im Römerbrief geschrieben, und zwar nicht zufällig. Er ist ja aufgewachsen als Pharisäerschüler. Und die Pharisäer waren der Meinung, nur die Juden, das auserwählte Volk, kennt den Weg zum Heil. Denn nur sie haben die Heilige Schrift, die offenbarte, die geschriebene Schrift. Und die Heiden nicht. Und jetzt kommt Paulus als Heidenvisionar zu Heiden, auch nach Rom, und stellt fest, die Menschen dort wissen Bescheid um die 10 Gebote, um den Inhalt. Vielleicht nicht so genau wie die Juden, aber sie wissen das. Und da sagt dann der Apostel Paulus, schreibt im Römerbrief, nicht die sind vor Gott gerecht, die das Gesetz hören, er meint jetzt seine Landsleute, sondern er wird die für gerecht erklären, die das Gesetz tun. Das sind seine Landsleute, aber auch, weiter Paulus, wenn Heiden, die das geschriebene Gesetz, die Heilige Schrift, nicht haben, von Natur aus das tun, was im Gesetz gefordert ist, so sind sie sich selbst Gesetz. Sie zeigen damit, dass ihnen die Forderung des Gesetzes ins Herz geschrieben ist. Ihr Gewissen legt Zeugnis davon ab. Soweit zunächst Römerbrief, 2. Kapitel, 13 bis 15. Sie sind sich selbst Gesetz, das heißt, sie handeln nicht willkürlich, nein, sondern sich selbst, sie tragen das Gesetz in sich. Also, das ist das Gewissen, der innere Wegweiser zum Heil. Das Konzil hat das auch so formuliert: Wer nämlich das Evangelium Christi und seine Kirche ohne Schuld, das ist wichtig, ohne Schuld nicht kennt, Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, seinen im Anruf des Gewissens erkannten Willen unter dem Einfluss der Gnade in der Tat zu erfüllen trachtet, kann das ewige Heil erlangen. Also das sind sehr wichtige Aussagen, das Gewissen als Wegweiser zum Heil. Und weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, so im Brief des Apostels Paulus an Timotheus, hat er allen dieses Gesetz, sein Gesetz, ins Herz geschrieben. Auf welche Weise denn? Indem er alle Menschen als sein Abbild erschuf. Das ist also hier die Quelle, dass sie das Wissen um Gut und Böse in sich tragen. Und das Konzil, wer ohne seine Schuld eben das Evangelium Christi nicht kennt. Man kann heute sagen, ja hoppla, das inzwischen ist das Evangelium doch in der ganzen Welt verbreitet. Wie kann es sein, dass jemand ohne Schuld das nicht kennt? Ja, wenn jemand von Jugend auf erzogen wurde als Buddhist oder Hinduist oder in einer anderen Religion, der wird dann ohne sein Verschulden eben danach handeln, danach leben, aber vor allem, wenn er Gott aus ehrlichem Herzen sucht. Ja, wie denn das auch? Weil wir nach Gottes Ebenbild erschaffen sind, ist in jedem Menschen die Sehnsucht nach Gott in seinem Herzen. Und zwar in der Sehnsucht nach dem absoluten Glück. Ein Theologe hat es so ausgedrückt: Wir alle Menschen sind zu Anbetung geboren. Wer nicht vor Gott auf den Knien liegt, der betet einen Götzen an, ob er es weiß oder nicht. Die Anbetung Gottes bestärkt unsere Würde, macht uns Gott immer ähnlicher. Die Anbetung eines Götzen dagegen macht uns so niedrig und gemein, wie dieser Götze nun mal ist. Also diese Sehnsucht nach Gott, nach dem absoluten Glück, nannte der Theologe die Sehnsucht zu Anbetung, irgendeinem Gott zu dienen. Also hier, wer ohne Schuld den wahren Gott nicht kennt, ihn aber aus ehrlichem Herzen sucht, sich also nicht unterjochen, versklaven lässt durch seine Leidenschaften. Und da nannte Jesus vor allem auch den Reichtum. Interessanterweise, denn wir wissen, auch das Essen und Trinken und heute vor allem die Sexualität, die können uns auch zu Sklaven der Sucht machen und in die Gottvergessenheit treiben, sozusagen in die Arme des Dämons hineintreiben und versklaven. Aber wer sich davor zu bewahren sucht und im Anruf des Gewissens den Willen Gottes im Einfluss der Gnade zu erfüllen trachtet, kann das Heil erlangen. Auch das eine wichtige Aussage, liebe Hörerinnen und Hörer. Gott schenkt allen Menschen, die er nach seinem Bild erschaffen hat, auch die ausreichende Gnade, dass sie auf dem Weg zu ihm gehen können. Die ausreichende Gnade allen. Ob die Gnade wirksam wird, das hängt von unserem freien Willen ab. Ob wir mit der Gnade mitarbeiten. Also immer wieder auf die Wahrheit hinzustreben, auch dann, wenn sie unbequem für uns ist. Wenn meine Stimme des Gewissens, meines Gewissens mich ermahnt, ja, da möchte es man am liebsten zum Schweigen bringen. Nein, sich der Wahrheit stellen, bereuen, das Böse wieder gut machen. Das, was Christus Umkehr nennt. Wer das tut, der bleibt auf dem Weg der Wahrheit, auf dem Weg zu Gott. Auch wenn er kein Christ ist. Denn nochmals, Gott gibt ihm die ausreichende Gnade. Das sind also so wichtige Aussagen, die man zunächst wissen muss, um zu verstehen, Gewissen, Gewissensfreiheit, wie ich schon sagte, ist keine Freiheit zur Willkür. Mir darf keiner was sagen. Nein, ich werde gerade, wenn ich die Wahrheit suche, mir von weisen, klugen Menschen auch was sagen lassen, mich eben belehren lassen. Denn das ist Demut, das heißt Mut zur Wahrheit, auch über mich selbst, über meine Fehler. Ich darf Gott dankbar sein, wenn ich einen Menschen habe, der mich kennt, der mich liebt und mir deshalb auch das sagt, was in mir falsch ist. Denn das wird irgendjemand nicht sagen, sagte, wozu soll ich ihn beleidigen? Ich sage gar nichts. Aber wenn ich weiß, dieser Mensch liebt mich, dann werde ich mich, auch wenn es weh tut, doch danach richten. Und das braucht ein jeder von uns. Denn wir alle können uns verirren, auf falsche Wege geraten. Und da sagt dann auch noch das Konzil, nachdem es festgestellt hat, dass alle Menschen, die ohne Schuld Gott nicht kennen, das Evangelium, aber Gott suchen, das Heil erlangen können, dann fügt das Konzil hinzu, aber jene Menschen können nicht gerettet werden, die um die katholische Kirche und ihre von Gott durch Christus gestiftete Heilsnotwendigkeit wissen, in sie aber nicht eintreten oder in ihr nicht ausharren wollen. Für die gilt dieses Unschuldvermächtnis nicht. Die sind nicht mehr ohne Schuld. Sie sind aufgrund bewusster Schuld aus der Kirche ausgetreten oder wollen in sie nicht eintreten. Und da sollen sich auch diejenigen dieser Gefahr bewusst sein, die nicht praktizieren, die sich damit trösten, ach na ja, im Alter, da habe ich dann Zeit genug, jetzt habe ich ja die Arbeit und so viele Sorgen, das muss der liebe Gott verstehen, aufs Alter, ja dann hole ich alles nach. Ich kann Ihnen sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe schon öfter mal eine heilige Messe im Altenheim und dort sind laut Statistik ungefähr 60, manchmal 70 Katholiken. Und es sind immer zwei, drei Frauen vor der heiligen Messe da, die gehen in die Zimmer, fragen, wollen sie in unteren Raum, da ist dann die heilige Messe, gebracht werden. Da findet die heilige Messe statt, sie ist erst um 9:30, also nach dem Frühstück. Und was meinen Sie, wie viele da kommen? Wenn es 15 sind, 20, da ist schon viel. Gut, manche können nicht mehr, sind schon ganz und gar bettlägig. Aber ein Teil will nicht, ist zu bequem. Sie haben in der Jugendzeit ist nicht keine Zeit gehabt, im mittleren Alter nicht und aufs Alter bleiben sie in der Gewohnheit. Also da sollte man sich die Sache auch nicht so leichten Herzens nehmen. Naja, später mal, jetzt nicht. Das ist also auch eine wichtige Sache. Und zweitens der Missionsauftrag. Weil es so wichtig ist zu wissen, Gott ruft mich, er wartet auf mich, wie der Vater aus dem Beispiel vom verlorenen Sohn. Er schenkt mir die ausreichende Gnade. Aber ich muss sie annehmen, die ausgestreckte Vaterhand. Ich muss mit der Gnade sozusagen mitwirken, zusammenarbeiten. Und deshalb die Worte Jesu an uns alle, die wir auf seinen Namen getauft sind. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also das Beispiel der Christen, die den Glauben wirklich leben, sagt mehr als viele Worte. Das ist erwiesen. Das gute Beispiel. Freilich, hier wird so mancher Christ, der nachdenklich wird, sagen, ja Herr, ich soll Salz der Erde sein. In mir ist doch selber so viel Verderbnis. Oder ich soll Licht der Welt sein, in mir ist doch selber viel Dunkel. Aber da wird mir Christus antworten, das Licht kommt von mir und du sollst es nur widerstrahlen. Das Salz, das Verderbnis bewahrt, das ist meine Gnade. Du sollst sie aber weitergeben, weiterstrahlen. Also darum geht es, dass Christus durch uns wirksam wird in dieser Welt. Der jetzige Papst, vor Jahren noch als Professor, hat es so gesagt, Christsein ist Sein für die anderen. Ein Appell an den Großmut des Menschen, an seine Hochherzigkeit, dass er bereit sei, mit Simon von Cyrene unter dem weltgeschichtlichen Kreuz Jesu, unter der Last der ganzen Geschichte einherzugehen und so dem wahren Leben zu dienen. Das also ist unser Auftrag, damit auch Menschen, die das noch nicht begreifen, dass Freiheit ja, auch Gewissensfreiheit, aber die ihre Grenzen kennt, zum Wohl ihrer selbst die Grenzen können sollten und begreifen sollten, Gewissensfreiheit und Gehorsam gegenüber der göttlichen Wahrheit sind eins. Die Gewissensfreiheit lebt von diesem Gehorsam. Der Gehorsam verringert sie nicht, im Gegenteil. Denn wenn sie nicht Gott gehorchen, seiner Wahrheit, werden sie bald zu Sklaven der satanischen Lügen. Wie schon gesagt, Götzendiener. Und der Götzendienst, der vernichtet die Wahrheit. Wir sehen das ja am deutlichsten bei süchtigen Menschen. Ja, ist denn ein süchtiger Alkoholiker ein froher, ein freier Mensch? Absolut. Er selbst leidet drunter, wenn er ehrlich ist, gibt es auch zu. Und vor allem seine Umgebung leidet unter ihm. Und die Frauen von Alkoholikern, das sind Märtyrerinnen. Das wissen wir doch. Und was geschieht heute auf dem Gebiet der Sexualität? Haarsträubende Dinge, Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung. Ist das ein frohes Leben? Auch die Vergewaltiger werden nicht froh. Das wollen manche nicht begreifen. Manche zugestehen, sie müssen das tun. Da ist ein Zwang, genauso wie beim Alkoholiker. Also nochmals, Gehorsam gegenüber der Wahrheit Gottes, die auch das Lehramt zu verkündigen hat, mindert meine Freiheit nicht, ist der Garant meiner Freiheit, meiner Gewissensfreiheit. Das ist also hier sehr wichtig. Und zweitens, wie jetzt eben auch gesagt, das Gewissen als Wegweiser zum Heil für alle Menschen, wobei wir, die bereits Christen sind, eine große Aufgabe, eine missionarische Aufgabe erfüllen. Und zwar alle, nicht nur Priester. Alle sind Missionare, denn durch ihr Vorbild sind sie Zeugen für Christus und durch ihr schlechtes Verhalten Zeugen gegen Christus. Und da helfen noch so gute Worte dann nicht weiter. Deshalb auch, Sie haben es leider auch sicher gehört, der Missbrauch von Kindern durch Priester. Da kann man so sagen, Herr Gott, erbarme dich an den Opfern, aber auch an diesen Priestern. Denn der Schaden, den sie anrichten, ist immens, umso mehr, weil sie Priester sind. Aber ein weiterer Schritt. Das Gewissen, das hatten wir zu Genüge gesehen, ist die Stimme Gottes in mir, in jedem Menschen. Und zugleich etwas mehr, Ort der Gottesbegegnung. Das Konzil hat das unterstrichen. Und so hat das Konzil dies ausgedrückt. Im Innern seines Gewissens entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich nicht selbst gibt, das von Gott seinem Herzen eingeschrieben ist. Dem zu gehorchen eben seine Würde ist und gemäß dem er gerichtet werden wird. Hier der Bezug zum Apostel Paulus, den ich schon zitiert hatte. Und weiter das Konzil, das Gewissen ist die verborgenste Mitte und das Heiligtum in Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem Innersten zu hören ist. Das ist auch eine so wichtige Aussage. Gott wohnt in dir. Der Apostel Paulus hat das in Bezug auch auf den menschlichen Leib unterstrichen. Und zwar gegen diejenigen, die sich gerade der Sexualität hingeben und, wie der Apostel Paulus sagt, den Leib, der Tempel des Heiligen Geistes ist, entehren. Und das Konzil, ich wiederhole, die verborgenste Mitte im Menschen, wo er allein ist mit Gott. Das Gewissen, die Heilige Schrift spricht auch von dieser Mitte des Menschen, vom Herzen. Damit ist natürlich nicht das biologische Herz gemeint, sondern eben diese Mitte. Und da sehen wir schon Glaube und Gottesbegegnung. Das ist nicht nur eine Sache des Wissens, des Verstandes, sondern auch des Gefühls, sagen wir besser, umfassender, der Liebe. Saint-Exupéry, der bekannte Autor, der französische vom kleinen Prinzen, hat unter anderem geschrieben, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und das gilt auch für unseren Glauben. Wenn ich nur mit meinem Verstand dabei sein will, alles begreifen möchte und was ich nicht begreifen kann, ablehne, dann wird mein Glaube nicht halten. Ich muss mit dem Herzen dabei sein. Und da ist uns die Mutter Gottes das Beispiel. Immer dann, wenn sie etwas nicht verstanden hat, schon bei der Geburt Jesu, als die Hirten die Stimme der Engel verkündeten, dann bei der Auferstehung im Tempel, sie bewahrte die Worte in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Das ist eine wichtige Haltung, auch Demut, dass man nicht willkürlich sagt, was ich nicht verstehe, lehne ich ab. Das ist Stolz, der führt zu gar nichts. Stolz versklavt. Demut, Mut zur Wahrheit, macht frei. Und da muss man mit dem Herzen sehen. Denn bei uns hat ein sogenannter Rationalismus, die einseitige Betonung der Vernunft, die Oberhand gewonnen. Und das allein genügt nicht. Denn da kommt man auf ihre Wege, denn das hat der französische Philosoph Sartre, der selber ein Ungläubiger war, wenn Gott nicht existiert, ist alles erlaubt. Und der verstorbene Papst sagte mal, wo man den Glauben an Gott mit Füßen tritt, wird man auch bald die Würde des Menschen mit Füßen treten. Und brauchen wir noch viele Bestätigungen dafür? Wir haben sie bereits. Denken Sie an die vielen Abtreibungen. Wenn in Deutschland im Schnitt alle 5 Minuten ein Kind statistisch getötet wird. Einerseits die Abtreibung, auch die künstlichen Verhütung, die Frühabtreibung, und andererseits die künstliche Befruchtung. Einmal, ich will kein Kind, es darf nicht leben, und das andere Mal, um jeden Preis, ein Kind muss her. Beide Male benimmt sich der Mensch so, als wäre er Herr des Lebens. Aber für uns ist klar, Herr des Lebens ist nur Gott, der Schöpfer des Lebens. Ich bin nicht mal Herr meines Lebens. Ich darf mich nicht selber töten. Ich darf nicht einmal meine Gesundheit, mein Leben leichtsinnig aufs Spiel setzen. Denn Gott hat mir das Leben geschenkt, damit ich etwas Sinnvolles daraus mache. Und nicht, dass ich es erst einfach so wegwerfe. Also, wahre Moral, wahre Freiheit ist Gehorsam, Gehorsamsmoral. Wo wir Gott nicht gehorchen, gehorchen wir dem Satan. Gott macht frei, der Satan die Sünde versklavt. Deshalb auch, als sich Gott Mose offenbarte, um ihm die 10 Gebote zu übergeben, stellt er sich zunächst vor, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Gott will damit sagen, so wie ich das auserwählte Volk aus der politischen Sklaverei befreit habe, so will ich euch jetzt durch die 10 Gebote aus der satanischen Sklaverei, aus der sündhaften Sklaverei beführen. Er ist ein befreier Gott. Das die recht verstandenen Gebote. Oder wie Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das gehört zusammen. Wir können nur auf dem rechten Weg bleiben, auf dem Weg zu Gott, wo uns das Gewissen führt, wenn wir in der Wahrheit bleiben. Und dann werden wir auch frei bleiben. Die Wahrheit wird euch befreien, sagt auch Jesus. Der Satan dagegen, so Jesus, ist der Vater der Lüge, ein Mörder von Anfang an, weil er Seelenmörder ist und die Menschen zugrunde richtet. Das ist also eine weitere Einsicht, mein Gewissen, Stimme Gottes in mir und noch mehr Ort der Gottesbegegnung. Und daher brauche ich auch Momente des Gebets, des Sprechens mit Gott, der in mir ist und darauf wartet, dass ich ihm mein Herz bewusst öffne und ihn bestätige, ihn begrüße in meinem Herzen. Und all das spricht von einem, von der Heilsbedürftigkeit der Welt und von dem allgemeinen Heilswillen Gottes. So sagt es Jesus auch im Johannesevangelium. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Das Konzil hat auch gerade auf die menschenverbindende Kraft des Gewissens große Hoffnung gesetzt, dass dank des Gewissens Konflikte beigelegt werden können durch einen Dialog. Da heißt es, durch die Treue zum Gewissen sind die Christen mit den übrigen Menschen verbunden im Suchen nach der Wahrheit und zur wahrheitsgemäßen Lösung all der vielen moralischen Probleme. Je mehr also das rechte Gewissen sich durchsetzt, desto mehr lassen die Personen und Gruppen von der blinden Willkür ab und suchen sich nach den objektiven Normen der Sittlichkeit zu richten. Der Dialog, den jetzt der Papst auch so betont, auch schon der verstorbene Papst, jetzt vor allem auch mit dem Islam, aber da hat das Konzil auch von vornherein gesagt, damit ein Dialog gelingen kann, ist es einmal notwendig, dass beide Seiten wirklich die Wahrheit suchen und zweitens Menschen guten Willens sind, die also, so heißt es, den Dialog ohne Gewalt und Hintergedanken führen. Denn sobald in den Dialog Taktik eingeführt, Täuschung eingeführt wird, bringt er natürlich nichts. Und das ist auch der Grund, warum der verstorbene Papst, als Bush bei ihm war und sagt, er wolle den Irakkrieg nochmals beginnen, da hat der Papst dringend abgeraten. Und wie man heute sieht, er hatte recht, man hätte es durch einen schwierigen, aber doch den Dialog mehr erreicht und tun müssen. Und das gilt auch weiterhin. Aber nochmals, ein Dialog geht nur, bringt was, wenn die Wahrheit gesucht wird und der gute Wille da ist und nicht die Übervorteilung, die Hinterlist, Hintergedanken. Aber nun könnte jemand fragen, jetzt reden wir immer vom Gewissen und von der Stimme des Gewissens. Der Apostel Paulus bestätigt das. Aber wir haben auch eine Bestätigung dafür, dass es das gibt, was wir hier sagen. In allen Hochkulturen, da war früher die ägyptische, dann die assyrische Kultur, Babylon, also heute auch so ungefähr das Gebiet Irak, und dann die griechische Kultur, Alexander der Große, dann die römische. In allen Hochkulturen war die sogenannte goldene Regel bekannt, die Zusammenfassung der 10 Gebote, so ähnlich wie das Liebesgebot. Jesus selber hat dies gesagt, und zwar alles, so formuliert er die goldene Regel, alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Wir kennen die goldene Regel auch negativ, was du nicht willst, dass man dir tut, füge auch keinem anderen zu. In der Tat, in allen Hochkulturen ist dieser Kern da. Also auch ein Beleg dafür aus der Kulturgeschichte. Und daher auch 3 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs, 1948, wurde die allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die UNO verlesen und verpflichtend dargestellt. Im Artikel 1 heißt es gleich, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Und zuvor sagte da eben die UNO, die Völkervereinigung, damit so eine Barbarei, wie sie im Zweiten Weltkrieg geschehen ist, sich nicht wiederhole, beschließe man diese Rechte. Also auch Vernunft und Gewissen. Denn die Vernunft erkennt die Wahrheit und arbeitet so gesehen mit dem Gewissen zusammen. Streng genommen sind sie eins. Also das einmal auch die menschenverbindende Kraft, und wir werden in Zukunft immer mehr unsere Hoffnung auf den Dialog setzen müssen, nicht auf Kriege, nicht auf Revolution, nicht auf die Waffen. Und noch eines dann zum Schluss, das Bemühen um ein rechtes Gewissen, das wirklich die Wahrheit sucht und an der erkannten Wahrheit festhält, auch wenn es unbequem ist für den Betroffenen. Denn, wie schon erwähnt, das Gewissen kann immer wieder verfälscht werden, auch durch eine falsche Erziehung. Ich sagte schon, Versagen zum Beispiel der Eltern, wenn das Kind nicht sozialisiert wird, gemeinschaftsfähig erzogen wird, dann ist es eben asozial und leider, das lässt sich später kaum aufholen. Also die Verfälschung droht uns allen, denn eigentlich wir sündigen ja nur, weil wir meinen, das sei das Bessere als die 10 Gebote. Und meistens gehen uns dann die Augen auf wie Adam und Eva und wir erkennen auch, dass wir nackt sind. Nackt ist jetzt nicht körperlich gemeint, sondern dass wir ärmer geworden sind durch die Sünde. Und wenn man dann umkehrt, dann ist ja Gott bereit zu verzeihen, denn wie gesagt, er will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe, hat schon im Alten Testament Gott verheißen. Aber es gibt auch die Wahrheitsverdrängung, die Verstocktheit. Der Stolz, ich habe Recht, alle ehren sich, aber ich nicht. Das ist auch die Sünde gegen den Heiligen Geist. Man lässt sich vom Heiligen Geist, der in der Stimme des Gewissens zu uns spricht, nicht belehren. Rechthaberisch. Und das ist eine Sünde, sagte Jesus, die nicht vergeben wird. Aber warum? Gott will vergeben, aber der Sünder gibt doch gar nicht zu, dass er die Vergebung braucht. Bildhaft ausgedrückt, er kehrt nicht zum Vater zurück wie der verlorene Sohn. Er will nicht die Hand, die Vergebende des Vaters ergreifen. Er braucht doch das angeblich nicht. Und da sagt auch der Evangelist Johannes warnend, das ist eine Sünde, die zum Tode führt. Also diese Verstocktheit, die kann zum Verhängnis werden. Freilich, es gibt im Leben immer wieder Krisensituationen, wo dann das irrende Gewissen oder das verstockte Wissen aufbricht. Aber je öfter man es unterdrückt hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auch in der Stunde des Todes dies tun wird. Das habe ich als Priester auch schon in 2 Fällen erlebt, erschütternde Erlebnisse. Bekannt ist das Wort des heiligen Augustinus, habe die Liebe und dann tu, was du willst. Das heißt da nicht wiederum auf Willkür, denn Sie wissen ja, was man heute alles Liebe nennt. Da ist absolut nicht gemeint mit der Liebe, die der Augustinus meint, die wahre Liebe, sondern dann wirst du auch die 10 Gebote richtig auslegen können. Was ist jetzt konkret in der Situation zu tun? Wie habe ich einem Menschen zu helfen? Was heißt jetzt Wahrheit? Man kann ja aus der Wahrheit auch eine Keule zu machen, mit der man auf den Menschen losschlägt, statt ihm die Wahrheit langsam und vorsichtig beizubringen und so weiter. Um das alles zu leisten, zu Mündigkeit zu erziehen, das brauchen heute die jungen Menschen. Denn heute sind die Massenmedien zu den heimlichen Erziehern geworden. Und da las ich vor nicht zu langer Zeit einen wissenschaftlichen Beitrag zur Erziehung in der Pubertät, dass da in diesem Alter bei dem jungen Menschen das Gehirn nochmal so seinen Entwicklungsschub vornimmt und der junge Mensch etwas verwirrt wird und meint, ach, was damals gewesen war, das Alte, das ist doch alles vorbei, heute sind doch andere Dinge, das kennen Sie sicher, wenn Sie Eltern sind. Und da sagt der Gelehrte, wenn der junge Mensch da keine feste Hand, wörtlich feste Hand des Erziehers hat, der ihm klare Grenzen setzt, auch wörtlich klare Grenzen, wird er verführbar für falsche Kollegen, Freundinnen oder die Massenmedien. Also auch die Erziehung zum rechten Gewissen ist keine einfache Aufgabe. Und ein mündiges Gewissen, ein reifes Gewissen haben wir erst dann, wenn es seine Grenzen kennt und auch die Gefahr der Verblendung zu erliegen, der Falschheit, der Lüge. Das ist auch wieder nochmal die Verblendung, die Lüge durch das Belogensein durch den Satan. Und zum Schluss noch eines. Das Konzil hat auch über die Religionsfreiheit gesprochen. Also zur Religion, also auch zur katholischen, darf niemand gezwungen werden. Wir haben ja bei Jesus die eindeutige Absage an Gewalt. Zu Petrus am Ölberg, steckt ein Schwert in die Scheide. Vor Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden mich meine Jünger verteidigen. Nein, keine Gewalt. Denn mit Gewalt wird die Freiheit geknechtet. Sowas hat keinen Wert vor Gott. Der Glaube muss in Freiheit angenommen werden. Und deshalb auch früher die Taufe, gewöhnlich als Kind. Die Eltern haben für uns eben das Glaubensbekenntnis ausgesprochen. Aber vor der ersten Heiligen Kommunion wurde das Taufbekenntnis erneuert. Sozusagen bewusst jetzt angenommen. Inzwischen in der Liturgie am Kamm-Samstag tut es die ganze Gemeinde. Also in Sachen Religion Freiheit. Das heißt, eine Religion kann nicht die katholische Staatsreligion sein, das heißt mit staatlichen Mitteln erzwungen werden. Das geht absolut nicht. Wir haben ja das Gegenbeispiel im Islam, ein abschreckendes Beispiel. Aber zum Schluss noch ein Wort von Kardinal Ratzinger, einmal: Die eigentliche Untergangsgefahr für die Menschheit, die allenthalben dumpf gefühlt wird, kommt nicht von Raketen, sondern vom Zerfall der moralischen Kräfte. Die Sorge um das Überleben der Menschheit müsste sich daher zuallererst der Therapie dieser lebensbedrohenden Krankheit, nämlich der Amoralität, zuwenden, die die Quelle aller anderen Störung ist. Und deshalb hat der verstorbene Papst auch so viel Gewicht auf das Bußsakrament, die Beichte, gelegt. Dass dieser Bußakt durch Sühneandachten und Pilgerfahrten oder die Bußandachten nicht ersetzt werden kann. Denn es ist ein Sakrament, das Jesus selber eingesetzt hat, und im Bußsakrament begegnen wir auch Jesus selbst. Der Priester leiht ihm nur die Stimme.
Credo, der Glaube der Kirche, hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, heute zum Thema des Gewissens, der Freiheit des Gewissens und dem Lehramt der Kirche. Auch im zweiten Teil sind wir dieser Frage unter der Maßgabe nachgegangen, dass es ohne bestimmte Grenzen keine Wahrheit geben kann und ohne diese Grenzen eben auch keine wirkliche Freiheit geben kann. Wir müssen die Wahrheit suchen und müssen Menschen guten Willens sein, und die Kirche hat darin eine menschenverbindende Kraft entdeckt, die einen Dialog ohne Täuschung, ohne Hinterlist möglich macht. In der Wahrheit ist es möglich, miteinander zu sprechen und einen Dialog zu führen. Wir müssen an der Wahrheit festhalten. Darin liegt die Aufgabe heutzutage, dass wir zur Mündigkeit erziehen in der Freiheit und in dem Bewusstsein, dass es wirklich ohne bestimmte Grenzen, die dem Gehorsam gegenüber der Wahrheit und für uns Christen natürlich gegenüber dann im letzten Gott verpflichtet ist, keine Freiheit geben kann. Vielen herzlichen Dank, Professor Piekser, für Ihre Ausführungen. Eine erste Anruferin, die uns erreicht hat, ist Frau Margarete. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage, und zwar die Wahrheit und das Gewissen sehr viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Und ich habe schon sehr oft in meinem Leben erfahren, wenn ich zum Heiligen Geist bete, kann ich ganz ruhig werden in meinem Herzen. Oder ich werde unruhig. Und hat diese Unruhe oder hat diese Ruhe etwas zu sagen, dass es stimmt, was ich jetzt vorhabe?
Ja, ich kann Ihre Aussage nur bestätigen. Jesus hat ja deshalb auch der Kirche den Heiligen Geist gesandt, Pfingstfest, und er hat auch gesagt, er wird euch in die ganze Wahrheit führen. Mit ganzer Wahrheit heißt nicht, dass neue Wahrheiten hinzukommen, sondern, wie das Konzil sagt, dass wir die Glaubenswahrheiten immer tiefer, immer besser verstehen. Denn Gott spricht zu seiner Kirche, so auch das Konzil, durch Zeichen der Zeit, die wir im Licht des Evangeliums ausdeuten, auslegen müssen. Sonst würden wir sie verwechseln mit dem Zeitgeist, dem falschen Geist. Also Gott spricht zu seiner Kirche auch heute noch. Und das Konzil hat auch gesagt, die Kirche bleibt in der Wahrheit dank der Menschen, die Salbung vom Heiligen Geist haben. Also nicht nur dank der Bischöfe, nicht nur dank des Lehramtes, vor allem natürlich dank des Lehramtes, aber eines jeden Christen, der die Salbung vom Heiligen Geist hat, was heißt das konkret? Der betend und glaubend sein Leben meistert. Und ich habe bin in der Tat Menschen begegnet, die keine Theologie studiert haben, auch Arbeiter waren, keine Zeit hatten, sich viel mit Dingen zu befassen, aber die mir oft Fragen gestellt haben, was meinst du, ich habe so ein Gespür, da stimmt etwas nicht. Und ich habe immer wieder mich gewundert, dass sie recht hatten und habe dann versucht, das zu erklären. Also, sie haben voll auch recht, der Heilige Geist spricht zu Kirche Christi und das heißt auch zu jedem, der sich ihm öffnet, denn wir können uns ihm gegenüber versperren, Verstocktheit im Bösen.
Danke, Frau Margarete, für diese Wortmeldung, für dieses Zeugnis. Ein weiterer Anrufer, der uns erreicht hat, ist Herr Feldmann aus Kassel. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, guten Abend, Feldmann Kassel. Mir ging es so folgendes aus meiner Lebenserfahrung. Ich bin also Kriegskind, kurz vor dem Krieg geboren, habe festgestellt, dass im Laufe der ersten Jahrzehnte eine furchtbare Folge der Erbsünde in mir Platz gegriffen hatte. Und jetzt habe ich fast ein ganzes Leben lang gebaut, um diese Folgen der Erbsünde erst einmal zu bekämpfen und zu besiegen. Natürlich von Beichte zu Beichte, klar, von Lernen zu Lernen, besonders mit Radio Horeb. Daran sehe ich, so einfach ist es gar nicht, das gute Gewissen zu hören, weil die Folgen der Erbsünde, habe ich auch gelernt, sind ja viel zu stark in manchen Menschen ausgeprägt. Jedenfalls aus meiner privaten Erfahrung, kann man das theologisch bestätigen, ist das eine private oder ist das eben nur eine Erfahrung, wegen jetzt vor dem Krieg geboren hat, die nun den Nationalsozialismus irgendwo, sagen wir mal, mit der Muttermilch abgekriegt haben.
Ja, Sie haben völlig recht in dem, was Sie jetzt sagen. Und zwar, die Kirche sagt es so, die Erbsünde hat ein Schatten auf uns geworfen, den nennen wir Erbschuld, konkreter. Das heißt, unsere Vernunft, so sagt die Kirche, hat es schwieriger nach der Erbsünde, die Wahrheit zu finden, aber sie ist wahrheitsfähig. Und unser Wille hat es auch schwerer, das Gute zu tun, aber der Wille ist fähig, es zu wollen. Denn Luther hatte ja behauptet, durch die Erbsünde seien Vernunft und Wille völlig verderbt, wie er es damals ausdrückte. Also das, Gott sei Dank, ist nicht der Fall, sondern ich wiederhole, die Vernunft hatte schwieriger, bei der Wahrheit zu bleiben, sie zu finden und zu bleiben, und der Wille hatte schwieriger, das Gute zu wollen und beim Guten zu bleiben. Sie haben völlig recht. Also das ist die Lehre der Kirche von der Erbsünde oder Erbschuld, ja.
Das war's. Ich habe also festgestellt, es ist ein lebenslänglicher Kampf. Das ist also neben der Arbeit ist Hauptfach Religion. Dann schafft man das.
Ja, nur deshalb auch heißt es, wir müssen immer wieder im Gebet die Kraft suchen. Gott schenkt uns die ausreichende Gnade. Das kann man auch nicht genug betonen, die ausreichende, jedem Menschen. Aber von ihm selber hängt es ab, was er daraus macht, ob er mitarbeitet mit der Gnade, sie wirken lässt. Also auch das Herz immer neu öffnet durch Reue und das Bußsakrament, immer wieder.
Und dann wirklich anders, wirklich zurückstehen und sagt, ich muss fürs ewige Heilbar tun, ich muss wirklich Religion lernen und die Aufgaben sind, die daraufhin dann auffußen und anders zurückstellen. Anders geht's da nicht. Sonst ist der Kampf nicht zu gewinnen.
Es ist auch wichtig, dass man heute nicht mehr bei dem bleiben kann, was so ein Katechismus gelernt hat, so wie früher, sondern man sollte auch immer wieder nachlesen, sich belehren lassen durch andere und auch die Predigt. In der Predigt sich fragen, was habe ich gelernt, wo muss ich etwas nachlesen. Das kann dann auch eine Kirchenzeitung, kann auch sehr hilfreich sein. Also der Christ heute muss, jeder nach seinen Kräften natürlich, sich weiterbilden. Und das heißt auch teilnehmen am Leben der Kirche. An den Feiertagen, was sagen mir die Feiertage, wo ist der eigentliche Sinn und so weiter. Es gab ja mal eine Umfrage auf der Straße natürlich, was Ostern bedeutet oder Weihnachten bedeutet. Haarsträubende Antworten. Die meisten. Also das dürfte natürlich nicht vorkommen, denn damit geht auch der Glaube dann, wird immer flacher und immer schwächer.
Vielen herzlichen Dank, Herr Feldmann, für diese Frage. Ein weites Thema. Wir sind leider schon am Ende der Sendung angekommen. Vielen herzlichen Dank nochmal, vergelt's Gott, Professor Piexa, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. An Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch der Hinweis, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, die Ausführungen von Professor Piexa, dann können Sie sich natürlich wie immer gern eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 0700 7525 7520. Und wenn Sie sich für die Publikationen von Professor Piexa interessieren, dann können Sie diese natürlich bei unserem Hörerservice erfragen oder auch im Internet auf unserer Homepage einsehen. Wenn wir Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten dürfen.
Ja, gerne. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Geht hin im Frieden.
Amen. Amen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.